Es hat mir irgendwie so viel gegeben, auf den Philippinen zu sein. Und ja, diese andere Auffassung, oder es kam mir zumindest so vor, also ich hatte den Eindruck, dass das Leben irgendwie ein bisschen leichter ist dort, ja. Obwohl das bestimmt nicht so ist. Es ist ja ein sehr armes Land auch. Aber ich glaube, dieser Humor und dem Leben halt so mit so viel Humor zu entgegenzutreten, ich finde, das ist sehr philippinisch und das hat mich, glaube ich, fasziniert dann in dieser Zeit oder bis heute so eigentlich.
Herzlich willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Hier spreche ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten Melting Pots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und Wahlfrankfurterin. Schön, dass ihr hier seid. Gude und Kumus da. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. In ein paar Wochen steht wieder eines der wichtigsten Events im Frankfurter Kulturkalender an, die Buchmesse vom 15. bis zum 19. Oktober. Ja, und das Ehrengastland dieses Jahr hat mich ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es nämlich gar nicht mit Literatur in Verbindung gebracht. Allerdings völlig zu Unrecht. Und bei dem Interview für diese Folge ist mir klar geworden, dass ich eigentlich so gar nichts richtig über dieses Land wusste und dass es allerhöchste Zeit war, das mal zu ändern. Denn dieses Land ist eine prall gefüllte Schatzkiste an Lebensfreude und Kreativität. Es geht um die Philippinen. Unsere Reiseführerin für die Philippinen in dieser Episode ist die wundervolle Corinna Zimmermann, genannt Coco. Coco ist die Tochter eines deutschen Vaters und einer philippinischen Mutter. Sie ist in Rhein-Main geboren und aufgewachsen, hat aber immer wieder teils auch längere Abschnitte ihres Lebens auf den Philippinen verbracht. Coco wird uns berichten, was so alles typisch philippinisch ist, und da gibt es eine ganze Menge. Von geradezu atemberaubender Spontanität hin zu einer großen Liebe zu waghalsigen Tänzen und Karaoke. Es geht auch um die Vorreiterrolle der Philippinen beim Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das finde ich wirklich super spannend. Und über das Thema philippinische Resilienz und wie die Coco in einer der schwersten Phasen ihres Lebens geholfen hat. Das hat mich persönlich besonders berührt und ihr werdet hören, warum. Und natürlich sprechen wir über philippinische Literatur und was das Land an dieser Stelle ausgerechnet mit Island gemeinsam hat. Ich wollte nach dem Interview jedenfalls am liebsten gleich in den nächsten Flieger nach Manila steigen und ich bin sicher, euch wird es genauso gehen. Hier vorneweg noch ein Spezialtipp für alle, die nicht auf die Buchmesse warten wollen. Im Musongturm findet vom 18. bis zum 29. September das Festival Sincerely Yours The Philippines statt, mit Tanz, Performance und natürlich Karaoke. Ich habe mir mein Ticket auf jeden Fall schon gesichert. Okay, fast genug gebabbelt. Bevor wir von Coco hören, kommt hier erstmal
der Ländersteckbrief.
Philippinen.
Einwohnerzahl
115 Millionen.
Landessprache.
Die offiziellen Landessprachen sind Filipino und Englisch. Filipino basiert auf der Sprache Tagalog, die ursprünglich von den Tagalen in der Region in und um Manila gesprochen wurde. Außerdem spielt Spanisch eine wichtige Rolle, auch wenn es in der heutigen Verfassung der Philippinen nicht mehr als Landessprache aufgeführt ist.
Hauptstadt
ist Manila. Manila ist nicht nur das politische, sondern auch das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. In der Stadt leben etwa 1,8 Millionen Menschen und in der erweiterten Metropolregion Manila sogar über 13 Millionen.
Gut zu wissen.
Ja, ihr werdet in der nächsten Stunde so viele Fun Facts über die Philippinen hören, dass es gar nicht so leicht war, hier einen neuen für euch zu finden. Aber es ist mir gelungen und der hier ist für alle Selfie-Fans. Nirgendwo auf der Welt sonst fotografiert man sich nämlich so gerne und so viel wie in Manila. Und deshalb gibt es dort sogar ein Selfie-Museum namens Art in Island. Dort kann man sich in lebensgroße 3D-Kunstwerke hineinstellen und ablichten lassen, zum Beispiel in den Schlund eines Seeungeheuers oder mitten rein in ein Van Gogh-Gemälde.
Das Sprichwort.
Bahalana. Ich finde, das ist so ein bisschen wie dieses Inshallah, wie man es so sagt, ist so, ich überlasse es halt Gott und Gott wird es schon richten. Und ich finde, das passt halt so zu den Philippinen, naja, dass man einfach halt so sein Bestes tut und dann guckt man, was halt daraus kommt. Das ist so, finde ich, typisch philippinisch. Oder meine Mutter, die hat dann oft auch irgendwie gesagt, do the best and God will do the rest. Und ja, das finde ich ist sehr philippinisch, so ein Vertrauen in dem, dass das, was passieren soll, passiert dann schon. Und das finde ich, da ist so ganz viel auch viel Positives drin. Ne? Ja. Es ist so ein, ich gebe mich dem Leben hin.
Entfernung von Frankfurt.
Luftlinie sind es 10.275 Kilometer bis nach Manila.
Unterwegs in Frankfurt
sind laut Statistik 1.021 Menschen mit philippinischer Staatsangehörigkeit. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Coco.
Herzlich willkommen bei Global Village 069, liebe Coco. Danke.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir sitzen hier in deinem Garten und ich freue mich jetzt sehr, mit dir eine Runde in deine zweite Heimat zu reisen, die Philippinen.
Ja. Yeah.
Und ich habe schon erzählt, als wir hier eben gesessen haben, ich hatte noch nie ein Vorgespräch, bei dem so häufig der Ausdruck gefallen ist, dass etwas typisch ist für das Land. Also ja. Es gibt oft viele typische Sachen, aber du hast so oft gesagt, das ist typisch philippinisch, das ist typisch philippinisch. Mhm. Deswegen ist meine erste Frage an dich, wann hast du das letzte Mal was getan, was so typisch philippinisch ist?
Ich habe gerade zusammen mit Gästen gegessen. Also ich finde, das ist typisch philippinisch, dass man jemanden besucht und dann wird erstmal zusammen gegessen. Also auf den Philippinen ist es auch häufig so, dass man wirklich begrüßt wird mit dem Spruch, hast du schon gegessen? Also so bevor, wie geht's dir? Ist so eigentlich das Erste. Hast du schon gegessen? Und dann wird zusammen gegessen, weil man eigentlich immer isst auf den Philippinen. Also es gibt so, man nennt es Meriendas. Und das sind, ich glaube, immer aus dem Spanischen kommt das, glaube ich, so Zwischenmahlzeiten. Und auf den Philippinen isst man wirklich, also bestimmt 5 bis 6 Mal am Tag. Und es ist dann auch nicht komisch, sondern das ist ganz normal. Also wenn ich irgendwie gefrühstückt habe und dann fragt mich irgendwie dann, keine Ahnung, mein Cousin, mein philippinischer Cousin, willst du was essen? Es ist Merienda-Time. Und es ist dann halt so 10.30 Uhr. Und dann ist das nicht wie bei uns nur ein Schnitzapfel, sondern dann ist es halt ein Brot mit irgendwas. Oder, also es ist dann irgendwie etwas, was bei uns vielleicht eher schon als ein Essen, so ein Abendessen durchgehen würde, aber da ist dann eine Zwischenmahlzeit.
Und ist es dann auch so, dass dafür dann extra Pausen gemacht werden?
Ja.
Okay, also so zu zelebrieren so ein bisschen.
Ja, schon. Also es ist irgendwie, ich habe auch das Gefühl, man isst auch extrem viel auch nebenbei, also so auch auf der Straße. Also in Japan zum Beispiel wäre es ja ein Unding, das zu machen, aber auf den Philippinen sieht man auch wirklich viele Leute irgendwie so snacken. Das ist irgendwie ganz, ganz normal. Also es ist, man liebt es irgendwie zu essen. Und also manchmal sind die Filipinos auch stolz drauf, weil sie sagen, ja, wir essen so viel, aber wir sind trotzdem alle relativ schlank. Und dann sind sie so ein bisschen stolz, dass sie das können irgendwie. Ja.
Ja, schön. Weil du hast, also das darf man dazu sagen, ich war euer Gast jetzt beim Abendessen und habe mich sehr gefreut. Und ihr habt auch philippinisch für mich gekocht.
Ja.
Und darf mich da sehr bedanken. Das war, weil ich gedacht habe so, oh, ist das nicht eine Zumutung? Und dann komme ich, ne? Und ihr habt hier ein kleines Kind, ne? Und dann ist das noch ein extra Aufwand. Und du hattest gesagt, ne, im Vorfeld, nee, das ist typisch philippinisch. Also komm zum Essen.
Ja.
Sehr schön, da war ich die Nutznießerin davon.
Ja, also es ist irgendwie so ein, so irgendwie ganz natürlich, dass man irgendwie zusammen isst und dass man, auch irgendwie dachte ich so, oh, ja, ne, du kommst dann abends und dann, oh Gott, hoffentlich wird das nicht zu spät oder so. Und dann dachte ich mir, ach nee, wir machen das Philippinisch, ist egal, wie spät es wird. Wir essen jetzt erstmal und dann gucken wir, was der Abend noch so bringt.
Schön, ja. Schön. Du hast gerade auch erwähnt, dass das in Japan zum Beispiel ein Unding wäre. Und ja, klar, das ist jetzt beides Asien, Japan ist ja aber weit weg. Ne?
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, das hattest du auch im Vorgespräch gesagt, dass während es so viele Sachen gibt innerhalb der Philippinen, die so typisch für das Land ist,
ja,
dass das Land selbst total untypisch für die Region ist.
Ja, das stimmt.
Der Südostasien, dass das mit der Geschichte zusammenhängt.
Genau.
Kannst du einen kurzen, ganz kurzen Exkurs geben, ne? Genau, wie die Geschichte für die, die es nicht wissen, weil ich wusste es vorher nicht.
Ja, das wissen ganz viele nicht. Und ich finde es auch lustig, dass der Lonely Planet für Südostasien als Einleitung schreibt, wenn ihr durch Asien reist und meint, ihr habt schon alles gesehen, na, dann reist auf die Philippinen und ihr werdet sehen, ich habe Asien gar nicht verstanden.
Ja.
Weil es als einziges Land eine ganz, ganz lange spanische Kolonialgeschichte hinter sich hat. Und ja, auch man häufig eher das Gefühl hat, so kulturell gehört es eher so nach Südamerika oder Lateinamerika. Und ja, es ist so, ja, es ist halt ein katholisches Land. Das wissen auch ganz viele nicht. Es ist zwar im Süden auch muslimisch, aber der katholische Glauben wird sehr zelebriert. Also das zumindest so im mittleren, nördlichen Teil der Philippinen. Und hat auch ganz, also das Christsein ist irgendwie ganz, ganz wichtig. Und man sieht auch auf den Straßen dann so Autos, wo dann In God We Trust oder so steht.
Ja.
Also der Glauben ist sehr, sehr wichtig. Also, und den merkt man da auch. Und man merkt es auch am Essen. Also eigentlich gut, wir haben es jetzt wir hatten heute die vegane Variante des ja, man kann eigentlich sagen Nationalgerichts, Adobo. Aber eigentlich isst man halt auch sehr viel Fleisch, auch sehr viel Schweinefleisch. Und das, ja, das haben die Spanier mitgebracht, um auch sich so ein bisschen mehr abzugrenzen zu den Moslems im Süden. Genau. Ursprünglich, also mit dem Glauben, das ist auch so ein bisschen lustig, weil es ist christlich und gleichzeitig hat man auch so eine Art, ja, so ein, ja, ist das ja nochmal so einen naturalistischen Glauben, so ein bisschen Voodoo-mäßig.
Ja.
Also man glaubt auch ganz viel an Geister und man liebt es auch, Spukgeschichten zu erzählen. Also sich gegenseitig so ein bisschen Angst zu machen, das mag man sehr gerne, aber halt auf so eine humoristische Art und Weise. Also ich glaube, so eine wirkliche, ich sag mal, so eine German Angst, die gibt es nicht auf den Philippinen, aber man mag es, sich gerne zu gruseln. Das ist, finde ich, so typisch, auch philippinisch.
Das ist ja toll. Auch das da, also ich entdecke auch immer, ich dachte jetzt, weil beim Vorgespräch ist dieser Ausdruck, etwas ist typisch philippinisch, keine Ahnung, dutzendmal gefallen.
Ja.
Und ich denke die ganze Zeit, oh, ich habe jetzt schon alles gehört, was so typisch philippinisch ist. Aber so, es kommt immer, es ist so faszinierend.
Ja.
Und was ich halt auch spannend finde, ich habe mich früher mal gefragt, warum so viele Menschen von den Philippinen spanische Namen haben.
Ja, genau.
Und das erklärt das natürlich.
Genau,
ne?
Ja. Man sagt auch zum Beispiel die Uhrzeiten komplett auf Spanisch. Also das finde ich ganz spannend. Also man hört dann irgendwie ja viel Tagalog, also diesen Hauptdialekt, dann irgendwie ein paar englische Vokabeln und dann hört man auf einmal alles Tres oder so, ne? Also das ist irgendwie ganz, ganz witzig. Eine Freundin von mir, die einen peruanischen Mann hat und mit dem auch Spanisch spricht, die sagt mal, sie hätte eine Doku geguckt, die auf den Philippinen gedreht wurde und die hatte einfach nur Untertitel und sie hat dann die ganze Zeit eben Philippinisch, also Tagalog hauptsächlich gehört und sie fand es so lustig, weil sie so dachte, so ich irgendwie verstehe nichts und dann wieder ein spanisches Vokabel, ich verstehe nichts, spanische Vokabel. Also es klingt auch lustig und es ist ich finde die Philippinen, die ja aus 7000 Inseln bestehen, die sind auch so ein Mix so aus so verschiedenen Einflüssen. Dann versteht man, okay, da sind auch viele Kulturen mal durchgezogen oder haben die mal besetzt und Einflüsse dort hinterlassen. Auch, also die Küche ist nicht nur Spanisch, da ist auch viel Chinesisches dabei. Also es ist so, ja, irgendwie so ein ganz komischer Mix. Und da fällt mir auch ein, der Nachtisch, der so ganz beliebt ist, der heißt Hallo Hallo und es bedeutet eigentlich nichts anderes außer so Mix und Mix. Und das ist echt ein ganz komischer Mix. Also das ist Da gibt Süßkartoffeleis.
Schön.
Ist da drin. Und dann sind da irgendwie aber auch Maiskörner drin und Bohnenkörner und dann aber auch so gecrushte Eiswürfel. Und das ist so ein und ganz frische junge Kokosnuss. Und das ist, also ich finde ehrlich gesagt, ist nicht so lecker, aber die Filipinos lieben das sehr.
Das klingt sehr gesund, ehrlich gesagt.
Ja, aber es ist schon viel zu gut. Okay. Nee, also so gesund ist es nicht.
Ich dachte gerade ganz viel irgendwie Mineralstoffe, Ballaststoffe. Aber ja, okay, auch, dann kommst du zu auch. Zucker. Okay.
Aber es ist ganz viel Zucker. Also okay. Es ist eh alles, wird sehr süß gegessen. Es gibt auch einen Bananenketchup, was man ganz gerne zu allem Möglichen dazu isst. Also komischerweise auch zu sowas wie Spaghetti. So, das ist echt ein bisschen abgefahrene Küche.
Aber weil das essen ja Kinder hier gern, Spaghetti mit Ketchup und ja. Da dann Spaghetti mit Bananenketchup.
Genau.
Das ist ja
auch. Und dann kommen manchmal noch, und das ist echt ein bisschen abgefahren, weil die Amerikaner waren da auch ganz lange und die haben den Hotdog mitgebracht und dann schneidet man ein Stückchen von so einem Hotdog noch in dieses Bananenketchup-Spaghetti Gemix.
Es ist so abgefahren.
Ja, es ist schon so abgefahren.
Das ist ja krass. Ich finde auch total spannend, dass, ne, du hast gesagt, das ist ein Land mit über 7000 Inseln, es sind wahnsinnig viele Ethnien sind dort, ne, und es war lange spanisch besetzt, die Amerikaner waren da. Und gleichzeitig, von dem, was du erzählt hast, habe ich den Eindruck, dass es irgendwie so eine starke Identität gibt.
Ja.
Ne, dass irgendwie, egal was dein Background ist und egal auf welcher Insel du jetzt bist, ne, irgendwie diese philippinische Identität scheint sehr stark zu sein.
Ja, das ist auch so. Man ist auch, ja, ich finde, man ist schon auch stolz. Man ist, also Stolz spielt auch schon in der Identität eine große Rolle. Also man ist auch immer sehr stolz auf seine eigenen Kinder. Man zeigt auch gerne seine Kinder her. Und man hat so ein, ich finde, man ist schon auf so eine lustige Art und Weise sehr selbstbewusst und er hat auch so das Gefühl, ah was, du bist von den Philippinen, okay, über welche drei Ecken sind wir miteinander verwandt, wird dann auch immer oft geguckt, weil man hat das Gefühl, ja so irgendwie, wenn man so genau schaut, sind wir bestimmt irgendwo verwandt.
Und dazu muss man sagen, das ist ein Land mit was über 100 Millionen Einwohnern, also es ist so, ne, es ist nicht wie, keine Ahnung, Liechtenstein, Island, ne, genau. Und du denkst, ja, statistisch ist es wahrscheinlich, nee, es ist wahrscheinlich eher nicht wahrscheinlich.
Nee, also man hat ein großes, auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Also es passiert mir oft, wenn ich irgendwie auf reise und das war lustig. Da war ich in Montenegro und bin da alleine gereist und auf einmal habe ich eine philippinische Frau, die auch alleine gereist ist, getroffen und es war dann so ganz klar, ja gut, wir reisen jetzt zusammen. Das war irgendwie ein bisschen abgefahren auch, ja. Also man freut sich auch irgendwie, wenn man Tagalog irgendwie hört und dann, wenn ich, also mir sieht man das ja nicht immer sofort an, aber wenn ich dann zu erkennen gebe, ne, ich verstehe es, ich hab auch Wurzeln da, dann ist man gleich so, ach, warst du auch? Und na, und von welcher Insel kommen deine Eltern? Und dann guckt man halt immer gleich und sucht dann sofort Sachen, die einen verbinden und man fühlt sich aber auch wirklich verbunden. Also man ist, also gerade beim Reisen, irgendwie fühlt man sich da, ja, aber es ist vielleicht bei uns Deutschen auch so.
Findest du?
Ich weiß es nicht.
Ich finde im Urlaub,
oder man grenzt sich mit Absicht ab.
Ich finde man eher als die meisten deutschen TouristInnen grenzen sich mit Absicht, also. Obwohl, ich glaube, von uns gibt's auch mehr wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Ja, das ist mir schon aufgefallen auf Reisen, dass man eher denkt, so, okay, jetzt mal gerade leise sprechen, damit man sich nicht zu erkennen gibt, wobei, ich glaube, wir erkennen uns dann doch alle, egal.
Ja. Am Deuter Rucksack oder so. Mhm. Nein.
Auf alle Fälle an den Socken in Sandalen.
Ja, oder sowas, genau. Ja, aber wobei mir einfällt, also die Philippinen, die arbeiten, also viele Filipinos, Pinas, ich bin auch immer selber verwirrt, also aus dem Spanischen müsste man ja im Plural sagen, ne? Die wir Filipinos, aber so, denke ich, passt jetzt irgendwie so nicht. Ja. Aber es arbeiten ja ganz viele im Ausland. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass man sich dann irgendwie am Wochenende, so am Sonntag, entweder in der Kirche oder halt nach der Kirche dann zusammen trifft und dann eben seine philippinische Kultur weiter pflegt. Also das machen viele, viele Menschen, die halt außerhalb der Philippinen arbeiten. Also das, ich glaube, das war sogar im Hongkong-Reiseführer, den ich mal in der Hand hatte, weil da ganz viele philippinische Kindermädchen arbeiten, dass die einen bestimmten Platz haben in Hongkong, wo die sich sonntags immer treffen. Und das, also ich glaube, das ist nicht nur in Hongkong so, das ist, glaube ich, auf der ganzen Welt so, ja.
Du hattest auch im Vorgespräch gesagt, es gibt wahrscheinlich kein Land, in das man reist, wo man nicht,
ja,
genau, jemanden von den Philippinen trifft. Also die, genau, Diaspora ist riesig.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, auch in Island, also dass der so klein ist, dann findet man dann doch die philippinische Krankenschwester, ja, oder so. Es ist schon heftig. Ja, ja, oder bei den arabischen Ländern, also wenn ich auf die Philippinen fliege, dann steige ich oft um in arabischen Ländern. Und dann ist der ganze Flughafen ist voller philippinischer Menschen, weil die dort arbeiten, ja.
Ja, ja.
Ja.
Und du hast eben schon erwähnt, was du sagtest, man sieht es dir nicht so auf den ersten, ja, Blick an, genau, weil dein Vater kam ja aus Schwaben.
Ja, genau.
Und deine Mutter von den Philippinen.
Ja, korrekt.
Ganz,
ja,
genau. Und du hast noch gesagt, deine Großmutter war von spanischem, hatte spanisches Heritage.
Genau.
Ne?
Das Lustige ist, dass meine philippinische Oma oft als die Mutter meines schwäbischen Vaters, ja, wie sagt man, verwechselt? Nee, dass man dachte halt, das wäre genau die Mutter meines Vaters, weil sie halt auch helle Haut hatte und eher rötliche Haare und so, ja, genau.
Ja, 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 ja. Und genau, das bringt mich so ein bisschen zu deiner Biografie, weil, ja, du bist ja zwar nicht in Frankfurt geboren, aber direkt nebenan in Offenbach.
Ja. Yeah.
Genau. Und warst dann in Heusenstamm und Dietzenbach.
In Dietzenbach,
in,
ja,
Dietzenbach, mhm, genau. Und was ich aber ganz toll fand, so der erste Punkt in deiner Biografie, wo ich wirklich gedacht habe, wow, das ist ungewöhnlich, ja, ist deine Einschulung.
Ja.
Kannst du erzählen, was da passiert,
ja,
ist?
Also meine Mutter, die auch häufig, ja, schon ein bisschen Heimweh hatte und dann zu dem Zeitpunkt, wo ich 6 Jahre alt war, mit mir auf den Philippinen war, dann irgendwie immer wieder diesen Urlaub verlängert. Also dachte dann so, ach, nächsten Monat, ja, da heiratet ja Cousine XY. Ach komm, wir bleiben doch, dann können wir zur Hochzeit gehen. Und dann, ach ja, und dann den nächsten Monat drauf, ja, dann wird XY getauft. Ja, dann bleiben wir auch noch. Und so wurde halt aus diesen paar Wochen Urlaub ein langer Aufenthalt. Und irgendwann meinte sie, naja, also jetzt, du bist 6 Jahre alt, eigentlich ist hier eine Schule um die Ecke. Ja gut, dann schule ich dich doch einfach mal ein. Mal schaden tut's ja nicht und dann kannst du auch was lernen. Und dann, ja, wurde ich dort eingeschult und letztendlich aus diesem Urlaub wurde dann ein halbes Jahr. Und ja, ich bin dann da auch alphabetisiert worden, ja.
Genau. Und also komplett spontan.
Ja, komplett spontan, was so typisch philippinisch eben ist, wenn man Pläne irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, für überflüssig wahrscheinlich hält. Und ja, ich erkläre es mir mal so ein bisschen, dass es daran liegt, dass die Philippinen so oft von Taifunen, Erdbeben, was noch, allen möglichen Stürmen heimgesucht werden. Und dadurch ja wahrscheinlich ganz selten Dinge planen oder oft, ja, einfach die Pläne durchquert werden durch irgendwelche Naturkatastrophen. Und man hat so den Eindruck, naja, also planen, warum sollten wir denn überhaupt Dinge planen? Also es gibt auch keine Busfahrpläne. Also wenn ich irgendwo hin will, dann, ja, dann stellt man sich halt auf die Straße und hofft, dass bald ein Bus kommt, der in die Richtung fährt, wo ich gerne hin möchte. Und das, ja, funktioniert eigentlich eben lustigen. Also man muss strategisch, ich weiß immer gar nicht, wie man das herausfindet, wahrscheinlich durch Durchfragen, sich überlegen, an welche Straße ich mich stelle, weil es bestimmte Routen gibt. Aber die muss man ja auch irgendwie wissen. Und das, glaube ich, erfahre ich nur durch Durchfragen. Also das ist echt ein interessantes System. Ist komplett anders als bei uns. Und ja, wobei bei uns denke ich manchmal auch, ja, schön, dass es Pläne gibt, aber die Bahn kommt eh immer zu spät.
Ja.
Also, ja. Aber ja, auf den Philippinen gibt es halt von vornherein keine. So, und das ist schon, ja, auch besonders.
Wie wäre das, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich steige morgen in den Flieger nach Manila, mhm, und dann will ich mich da durchfragen? Also, würde jemand an die Hand nehmen oder würde ich irgendwie ankommen?
Ja, also du würdest Naja, also an die Hand nehmen würde man dich auf jeden Fall. Aber die Filipinos sind ja sehr stolz. Ich glaube, wenn sie es selber nicht wüssten, dann würden sie es gar nicht zugeben.
Oh. Also,
aber ich glaube, sie würden wahrscheinlich sagen, ja komm, ich zeig dir das und dir irgendwie versuchen zu helfen. Aber es kann auch sein, dass man irgendwie sagt, also das ist halt schwierig zu sagen, ist ja, ich weiß es nicht. Also das würde man nicht machen. Da würde man vielleicht dann eher sagen, warte mal, ich kenne noch jemand, der es besser, noch besser weiß oder sowas, ja.
Dass ich gar nicht zwingend an meinem geplanten Ziel ankomme, aber irgendwo genau, was genauso gut genau, oder besser ist.
Ja, genau. Ja, ja so ja. Irgendwie.
Schön, schön.
Ja. Ja, aber eigentlich ist es ja so, dass man irgendjemand doch Philippinisches kennt. Und dann würde dann die Familie sagen, ah ja, du bist ja die Freundin von meinem Schwippschwager, dann hole ich dich ab vom Flughafen. Also es würde, glaube ich, eher so funktionieren. Das wäre das Wahrscheinlichste. Weil man dann doch irgendjemanden kennt und man Gäste halt so sehr willkommen heißt. Und deswegen würde man dich auf jeden Fall abholen. Also ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass irgendwelche, ich sag jetzt mal, weiße Touristen
ja
irgendwie am Flughafen sind und dann selbst sich da irgendwie durchschlagen müssen. Ich glaube, das ist ganz selten. So meistens kennt man dann doch irgendjemand Philippinisches, der einen durch die Philippinen komplett begleitet. Und das ist, glaube ich, die Regel.
Oh, das klingt toll. Vielleicht ja. War ich von hier aus ja. zum Flughafen. Das klingt toll.
Ja.
Fehlt dir das hier manchmal, diese extreme Spontanität?
Ja, also ich finde, es ist halt schon so eine, ja, so eine, sowas Lebensbejahendes auch, ne? Dieses ist ja eher so bei uns gerade das Gefühl, dass alle sagen, ja, ich will mehr im Moment sein. Das sagen wir natürlich jetzt hier aus unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft herauf. Aber auf den Philippinen, naja, da ist man halt einfach im Moment, weil es andere aber auch keinen Sinn macht. So. Und das, ja, das durchzieht sich, finde ich, durch die ganze Lebenseinstellung und kann ja ganz schön viel entspannen und ja, das wäre schon ganz schön, wenn ich so eine Scheibe von abschneiden könnte. Auch ich, also ich bin auch nicht gut darin, muss ich selber zugeben, aber eigentlich merke ich dann doch, ne, das wäre eigentlich schon die bessere Wahl, so zu leben.
Ja,
ja.
Oder wenn es sich ein bisschen annähern würde zumindest. Ne?
Genau, annähern finde ich. Ja, das wäre sehr gut.
Ja.
Ja, und das ist halt dieses Bahalanan, das Leben so irgendwie auf sich zukommen lassen und sich diesem Leben so hinzugeben. Das finde ich, das kann man sehr von den Filipinos lernen, ja.
Das ist eine sehr schöne Einstellung, ja. Und deine Schullaufbahn ging dann ja danach in Deutschland weiter. Ja,
genau.
Aber dann gab's, als du wann in der 9. Klasse warst.
Das stimmt, ja.
Ja, noch eine Episode, die auch sehr typisch philippinisch ist. Magst du das erzählen?
Ja, also da war ich so wie so viele Sommerferien, einfach weil die Sommerferien die längste schulfreie Zeit sind, war ich auf den Philippinen bei meiner Großmutter. Und ja, ich weiß nicht, die Philippinen, die haben mich immer total fasziniert, eben weil es so anders ist. Weil ich das Gefühl hatte, es ist alles ein bisschen lebendiger, weil alles nicht vorhersehbar ist, sondern man so von Tag zu Tag eher guckt, was passiert. Und es hat mich sehr fasziniert. Und dann hatte ich meine Großmutter besucht. Ich bin da alleine hingeflogen. Und dann habe ich irgendwie beschlossen, nö, ich fliege einfach nicht zurück. Und habe dann naja, so in der Pubertät, dann in diesem pubertären Aufbegehren, nenne ich es jetzt mal, meine Eltern angerufen und habe gesagt, ja du, also ich bleib jetzt hier. Ich wohne jetzt bei der Oma, ich habe das mit der irgendwie besprochen, für die ist es okay, ich bleib jetzt hier und ich steige einfach nicht in den Flieger zurück. Und naja, meine Eltern haben dann gesagt, nee, also du musst jetzt schon erstmal hierher kommen. Ja, und dann habe ich letztendlich das dann doch gemacht mit der Aussicht, dass meine Eltern gesagt haben, ja gut, also wenn du es halt unbedingt willst, aber dann musst du es halt organisieren, dann kommst du halt, dann flieg halt zurück, dann musst du dich halt selbst von der Schule abmelden, dann musst du auch der Schule sagen, das ist ja Schulpflicht, das ist noch kein Abschluss, dass du dann dort in Manila zum Beispiel zur deutschen Schule gehst. Und naja, und ich habe gesagt, ja, okay, also so haben mich meine Eltern, glaube ich, rumgekriegt, mit der, dass sie gesagt haben, naja, du darfst es halt auch, aber dann musst du erstmal hierher kommen und es organisieren. Und dann bin ich wirklich zu meinem Schulleiter und habe ihm gesagt, ja, also ich habe mir das jetzt reiflich überlegt. Und ich ziehe jetzt auf die Philippinen zu meiner Oma und gehe dann da zur deutschen Schule. Und der war aber selbst Schulleiter mal in Singapur und hat mir dann so erzählt, wie das so ist an der deutschen Schule im Ausland. Und hat also irgendwie es geschafft, mich rumzukriegen und zu sagen, nee, mach jetzt erstmal die 10. Klasse fertig und dann kannst du gehen. Und nach der 10. Klasse war es mir dann irgendwie gar nicht mehr so wichtig. Aber also ich war einfach so, es hat mir irgendwie so viel gegeben, auf den Philippinen zu sein. Und ja, diese andere Auffassung, oder es kam mir zumindest so vor, also ich hatte den Eindruck, dass das Leben irgendwie ein bisschen leichter ist dort, ja. Obwohl das bestimmt nicht so ist. Es ist ja ein sehr armes Land auch. Aber ich glaube, dieser Humor und dem Leben halt so mit so viel Humor entgegenzutreten, ich finde, das ist sehr philippinisch und das hat mich, glaube ich, fasziniert in dieser Zeit oder bis heute so eigentlich.
Das ist ein guter Punkt, Humor, ja. Das sagtest du auch, das ist so typisch philippinisch, ja. Und das Schöne ist ja, dass deine Verbindung zu Schule und Wissen bekommen, aber auch Wissen weitergeben, ja. Ist ja jetzt heutzutage auch dein Beruf, du bist ja Lehrerin,
ja.
Und du hattest auch erzählt, dass deine Schüler merken, dass du mit sehr viel Humor unterrichtest, dass sie sagen, stimmt. Du wärst sehr lustig, ja.
Ja, also ich würde mich selbst, glaube ich, gar nicht so sehr als humorvoll beschreiben. Aber das Lustige ist, wenn ich, ne, so zum Abschied, wir nennen das immer Honigdusche oder warme Dusche, wo man sich dann einfach nette Sachen aufschreibt, die halt so typisch für eine Person sind. Und ich mach dann auch gerne mit. Und dann ist lustigerweise immer, steht da, dass ich sehr lustig und humorvoll bin. Aber ich empfinde es gar nicht selbst so, aber es scheint so zu sein, ja.
Ja, doch, ja. Aber du bist also sehr fröhlich einfach auch.
Ja, ja. Ich ist vielleicht auch sehr philippinisch. Ja. Also, dass man, das hatte ich auch irgendwo mal gelesen, dass es sein kann, dass auf den Philippinen halt einfach Leute so grinsen und es gibt überhaupt keinen Grund. So, man läuft halt grinsend durch die Welt oder singend. Also, es wird dir sehr viel gesungen und sehr viel getanzt. Also ich finde, so eine Lebenslust ist da schon zu verspüren, ja.
Ja, das ist ein schönes Stichwort, weil du bist ja nicht nur Lehrerin, sondern auch Sopranistin.
Ja, stimmt, ja.
Und singst ganz toll, genau. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz Werbung machen. weil wir sind ja zusammengebracht worden von unserer gemeinsamen Freundin Ulrike.
Ja.
Und mit ihr gemeinsam trittst du ja auf.
Ja.
Als sie als Pianistin, du als Sopranistin, genau. Grohal Zimmermann. Kannst du kurz erzählen, was ihr da so macht?
Ja, also wir sind ein klassisches Liedduo und studieren hauptsächlich romantische Lieder ein. Aber auch, also wir haben zwischenzeitlich haben wir was Barockes gemacht, auch mal was Moderneres. Versuchen unser Repertoire immer zu erweitern, aber kommen eigentlich ursprünglich aus der romantischen Ecke und das ist aber auch, finde ich, sehr, also typisch philippinisch, dass man musiziert, also dass die Freude an Musik ist finde ich, was sehr philippinisches. Also eigentlich sagt man, wenn du nicht singen kannst und nicht tanzen kannst, dann bist du halt nicht von den Philippinen.
Ja.
Und dass auch dieses, wir hatten das vorhin kurz beim Abendessen, dass es so auch normal ist, dass Kinder, wenn Besuch kommt, gut, meine Tochter ist jetzt zu klein, die konnte dir jetzt noch nicht vortanzen oder vorsingen, aber eigentlich wäre das ganz normal, dass wenn man Besuch bekommt, dass man sagt, ah, Kind, du kannst ja so gut tanzen, du kannst so gut singen, kannst du nicht mal. Und es ist ganz normal, dass man das dann auch macht, ja.
Und das hattest du auch erzählt, als du mit deinem Mann zum ersten Mal dort warst. Kannst du erzählen, was da passiert ist?
Ja, genau. Ich habe einer meiner Onkel, meine Mutter, die hat 9 Geschwister, also ist eigentlich für die Philippinen auch normal. Und einer von ihnen lebt außerhalb von Manila und hat so ein recht großes Anwesen. Und dann war es so, dass wir dort, also ihn besucht haben, dann dieses Dorf, wo er wohnt, wusste Bescheid. Und dann sind wir dorthin und die hatten also erstmal ganz viel natürlich gekocht, wie das so ist. Man wird mit Essen begrüßt. Und dann kamen wirklich alle Kinder dieses Dorfes und die haben halt uns erstmal vorgetanzt. Also so mehrere Tänze. Und haben das, was sie dazu singen konnten, haben sie dann auch noch gesungen. Und das, also wir kamen uns ehrlich gesagt ein bisschen vor wie so kolonial. Also wir wussten irgendwie nicht so, was passiert hier, ne? Die doch ja etwas weißen, angehauchten Europäer kommen jetzt hier an und dann kommen die Kinder des Dorfes und tanzen und singen und machen dann erstmal so eine kleine Show-Einlage. Aber ja, es ist nicht, also nicht nur in diesem Kontext so, sondern es ist auch früher so gewesen, dass wenn wir bei unseren Großeltern waren und dann an Weihnachten oder an irgendwelchen Geburtstagen wir alle zusammenkamen, dann war es so, dass jeder, was er halt gut kannte, bei dem einen war es halt eher das Singen, beim anderen halt eher das Tanzen, das vorgemacht hat. Und das finde ich auch so sehr besonders und auch typisch philippinisch, dass das, was man gut kann, das zeigt man auch und dann erfährt man so in der Familie auch eine Wertschätzung dafür. Also es ist so ein, hey, du kannst es doch so toll und zeig mal. Und ja, also ich finde, es ist aber immer wertschätzen. Das ist nicht so, dass man dann auch da tanzt und dann irgendwie Angst hat, dass man irgendwie den Schritt nicht mehr kann von dem, was man da einstudiert hat oder dass man den Text nicht mehr kann beim Singen, sondern es ist dann egal. Also auch so, ich finde, die Fehlertoleranz ist auch ein großer Unterschied zu dem, wie es in Deutschland ist, dass man über die Fehler viel mehr lachen kann und die sind wirklich nicht schlimm. Denn in Deutschland, finde ich, ist das so, hat man oft auch Angst vor Fehlern. Und das empfinde ich zum Beispiel auf den Philippinen, ist das nicht so. Da ist man mit so Unperfekten sehr zufrieden.
Ja. Schön.
Ja.
Ich habe mal gehört, es gab eine Studie zu Fehlertoleranz und ja. Deutschland ist das weltweit zweitfehlerintoleranteste Land.
Ja, glaube ich sofort.
Ja. Da habe ich auch gedacht, ich bin sehr viel besser geworden, aber Fehler zu machen ist nach wie vor ein Horror.
Ja.
Und das ist ja Quatsch, weil Fehler sind einfach, ja genau, nicht nur nicht schlimm. Sondern
die braucht man zum Lernen.
Sie sind auch egal. Ne?
Ja.
Also, genau. Who cares?
Ja.
Aber wir haben da so einen Horror vor. Ne?
Ja.
Ja.
Ja. Das stimmt.
Ja, das ist echt sehr, das klingt sehr befreit. Also ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen leichter, allein dadurch, dass du es erzählt hast. Nein, dieses Ding von, man kann sich davon eine Scheibe abschneiden. Also spontaner, mehr Lachen, fehlerfreundlicher, klingt super.
Ja.
Und zum Thema Tanz. Du hattest mir von einem speziellen Tanz erzählt.
Ah, ja, genau.
Genau.
Ja, genau. Als Kinder, meine Schwester, ich habe eine jüngere Schwester, wir waren bei einem philippinischen Kulturverein sehr aktiv. Und ja, da war natürlich, was macht man? Man tanzt dort am meisten. Und wir haben philippinische Tänze gelernt, die wir dann natürlich auch aufgeführt haben. Aber die philippinischen Tänze, die sind, also da ist mir besonders einer, den ich wirklich sehr gerne mochte, im Gedächtnis geblieben. Der heißt Tini Kling. Und Tini Kling sind, ist so ein bisschen wie die etwas brutalere Art des Gummi-Twists. Also man hat so zwei lange Bambus-Rohre und die werden rhythmisch an den jeweiligen Enden der Bambusrohre sitzt eine Person und die schlagen diese Bambusrohre in einem Rhythmus immer zusammen und man springt durch diese Bambusrohre und muss natürlich aufpassen, dass man halt dazwischen springt, während die geöffnet sind, weil sonst kriegt man seinen Fuß sozusagen mit den Bambusrohren eingeklemmt. Oh, habe ich das jetzt gut beschrieben?
Ja, ja.
Und das wird dann immer schneller und schneller. Das heißt, ich muss immer schneller springen. Und es ist natürlich nicht so, dass ich nur springe, sondern ich soll mich dabei halt dann auch möglichst grazil drehen und wenden. Und man trägt dazu auch eine traditionelle Tücher. Und also das fand ich irgendwie, es hat mir mega Spaß gemacht. Also auch dieses immer schneller werden und dann, ja, irgendwann geht es halt nicht mehr und dann hört man dann halt auch auf. Aber ja, das fand ich einen tollen Tanz. Und dann gibt's noch einen Tanz, der auch so, es ist lustigerweise alles immer mit so einer Challenge verbunden. ein Tanz, in dem, wo man an beiden Händen Lichter in einem Glas, also Kerzen in einem Glas balanciert, plus noch ein Glas auf dem Kopf. Und man legt sich dann auf den Boden. Diese drei Sachen dürfen natürlich nicht runterfallen. Und steht dann wieder damit auf. Und das macht man alles in so einer, indem man dann noch die ganze Zeit seine Lichter und seine Hände dabei dreht. Die dürfen natürlich nicht runterfallen. Ja, genau.
Ich habe zu Tini Kling mir mal ein YouTube-Video angeguckt und dachte, ach du Schande, weil das wirklich schnell wird.
Ja,
das
ist mega schnell, ja.
Wie, aber ist das sehr schwer zu lernen gewesen für dich? Weißt du das noch?
Nee, ich glaube, ich fand es einfach nur spaßig. Ich habe das nicht mehr so schwierig in Erinnerung. Aber ich fand es auch immer toll, wenn ich auch die Person sein konnte, die den Bambus geschlagen hat. So. Also das fand ich auch klasse, weil ich finde, es gibt auch so ein tolles Geräusch dabei. Ja. Ne? Und dieses, dass es immer schneller wird und so, so ein bisschen, hat ja fast schon was so Technoides.
Ich habe eine ganz schräge Assoziation gehabt, als ich dieses YouTube-Video gesehen habe, weil von der Musik her und von diesem Rhythmus und dass das die ganze Zeit schlägt. Ich habe gedacht, wenn ich die Augen schließe, und jetzt wirst du labern, wenn ich die Augen schließe, habe ich an Schuhplattler gedacht.
Ja, stimmt.
Ich werde das YouTube-Video verlinken.
Ja, sehr cool, ja.
Ich dachte so, natürlich, wenn du die Augen öffnest, ist da was ganz anderes.
Ja. Ne?
Aber beim Augenschließen, dieser ganze Rhythmus, es wird schneller und du musst sehr präzise schlagen, klatschen, was weiß ich. Ja. Ne? Und das hatte was.
Ach, lustig.
Ist das nicht
witzig? Ja, das finde ich echt witzig. Ja, ja.
Also das YouTube-Video verlinke ich auf jeden Fall.
Ja, sehr gut.
Genau, und eine Sache, die mich extrem schon begeistert hat an Philippinen, ist, du hast gesagt, Karaoke ist ein Riesending.
Ja, ja. Also das steht auch im Lonely Planet. Wenn man auf die Philippinen reist, sollte man auf jeden Fall Oropax mitnehmen, weil es wird wirklich permanent gesungen. Also es ist ja, ne, das zum Thema Fehlertoleranz ist es so okay, wenn man total schäbig und man schämt sich auch nicht dafür. Oder man macht das halt einfach. Und es ist auch egal. Also es ist wirklich egal. Und ja, also es ist echt abgefahren, weil also in jedem kleinsten Dorf, also auch wenn man zig Kilometer von der Hauptstadt entfernt ist, wo wirklich wenig Strom ist, dann wird irgendwie geschaut, dass die Karaoke-Maschine in diesem kleinen Dorf Strom hat, weil man macht das auf jeden Fall. Also Karaoke singen ist, keine Ahnung, wie Baguette in Frankreich, ich weiß nicht. Also das ist irgendwie ganz, ja, das gehört einfach dazu.
Werden denn nur philippinische Songs gesungen, nee, oder?
Alles Mögliche. Also gerne philippinische, die haben oft so, also ja, so Liebes-Schmacht-Songs gibt's ganz viele. Aber nee, man singt auch ganz viel, ja, viel amerikanisch, also sowas, ja, was so international bekannt ist. Das singt man schon auch gerne.
Toll.
Ja.
Ich liebe es. Ich bin jetzt schon, ich liebe Karaoke. Ich habe die Reise schon innerlich.
Ja, sehr gut. Du planst. Jetzt wird wirklich. Also. Das ist, da hast du auf jeden Fall, wenn du dann dort Karaoke singst, hast du eh alle Herzen schon bei dir.
Fantastisch.
Die klasse.
Ich glaube, Tini Kling kann ich nicht bedienen, aber Karaoke kriege ich hin, sehr gut. Eine andere Sache, die für mich sehr typisch klingt, ist Resilienz.
Das stimmt.
Weil du hast eben gesprochen natürlich von den Naturkatastrophen, die ist einfach einmal geografisch gelegen, sehr viele, ja, Taifune, Vulkanausbrüche, Erdbeben und so weiter. Philippinen sind krass vom Klimawandel betroffen. Ja. Politisch ist es eine sehr bewegte Geschichte, ne, um es mal so zu sagen. Ja. Und wenn du darüber sprechen magst, du hast natürlich auch eine wahnsinnige Resilienz in deinem Leben gebraucht in den letzten Jahren.
Ja, genau. Ja, also da war ich 32, habe ich eine Krebsdiagnose erhalten. Und na, wie das ja für alle Menschen mit dieser Diagnose sicherlich ist, bricht ja irgendwie alles in einem zusammen. Und man denkt, das kann irgendwie einfach nicht wahr sein. Und ja, mir war nicht klar, oder ich habe das nie irgendwie in Zusammenhang gebracht, dass so eine philippinische Lebenseinstellung vielleicht da einem hilfreich sein können. Einer meiner ja sehr, sehr vielen philippinischen Cousinen, ich habe übrigens nochmal nachgezählt, also meine Großeltern hatten 24 Enkel. Ja. Also einer meiner Cousinen. Ich habe die auch noch nie alle auf einem Fleck gesehen, ist mir dann auch aufgefallen. Also die sagte dann zu mir, ja, also klar, Coco, konntest du das gut in der Krebszeit durchleben, weil na, das ist deine philippinische Seite. Du bist da einfach so philippinisch durchgegangen. Und ich habe mich so gefragt, na, was meint sie denn eigentlich damit? Aber es ist vielleicht auch nur dieses Bahalana. So, gut, das Leben hat es mir jetzt gebracht. Ich kann ja gar nichts dagegen machen. Also, außer das, was man halt natürlich auch hier einfach tut. Aber letztendlich habe ich ja das Leben nicht in der Hand. Und sich halt ja dem einfach hier zu stellen und sich diesem Leben halt so hinzugeben, wie es halt gerade kommt, das finde ich halt. Also auch, ja, es klingt ja manchmal, man könnte auch sagen, es ist irgendwie fatalistisch oder so, man muss das halt, ne, man kann es ja auch so deuten, dass ich kann jetzt da nicht eine große Verantwortung übernehmen oder so, oder es ist eher so dieses, ich mache halt irgendwie das Beste draus und dass das, ja, jetzt kann ich sagen, es ist auch alles gut geworden. Aber ja, das fand ich interessant, dass meine Cousine gesagt hat, ja, das, du hast es einfach so gut hingekriegt, weil das ist dein philippinischer Anteil. Du bist nicht an Dingen verzweifelt. Ich glaube, das machen viele, also das habe ich den Eindruck zumindest, dass auf den Philippinen so verzweifeln ist irgendwie überhaupt keine Wahl. So.
Ja.
Ja.
Mein Gott, ich habe ja auch die Erfahrung jetzt vor kurzem gemacht. Und das eine ist, dass Leute einem immer sagen, bleib positiv.
Ja.
Und ich denke immer so, ja, solange es nicht in so toxische Positivität kippt, aber damit hat das ja nichts zu tun, was du beschreibst. Und das andere ist, wie wichtig Akzeptanz ist, aber auch da Akzeptanz nicht im Sinne von Resignation.
Ja.
Aber Akzeptanz ist das Gegenteil von Abwehr und wegstoßen wollen, sondern zu sagen, ja, so ist es und jetzt mache ich das Beste draus.
Ja.
Genau.
Genau.
Ja.
Ja. Ja, so, also ich finde, genau, das ist eigentlich ja sehr philippinisch so, dass, also komischerweise, jetzt habe ich gerade so ein Bild vor Augen, also es gibt ja zig Überschwemmungen im Jahr auf den Philippinen aufgrund dieser Taifune und dass dann die Leute, die dann auf diesem Hochwasser dann irgendwie sich was ist, auf dem Boot oder auf irgendwas, wo sie halt ja drauf schwimmen können, die lachen dann so in die Kamera und man denkt sich so, was ist denn hier los? Ne, aber es ist so, ich finde dieses Bild, naja, es ist halt schon scheiße, das kann ich jetzt halt eh nicht ändern, dann ne, mache ich halt irgendwie das Beste draus, das ist so, ja, das ist irgendwie sehr philippinisch.
Ja.
Ja, und ich finde auch das, also ich würde auch sagen, das hat mir auch geholfen, dass ich irgendwie so tags, also ich weiß noch, dass ich ja, man freut sich ja dann manchmal dann einfach nur, dass man am Morgen wieder aufgewacht ist und denkt so, okay, cool, ich bin noch am Leben, wie schön. Dass ich oft, also so doof das klingt, auch, aber auch sehr einfach total dankbar in dieser Zeit war dafür, dass ich zum Beispiel eine Chemo kriegen kann. Also was ein Glück irgendwie. Also in diesem ganzen Scheiß ist dann trotzdem ganz viel Glück. Und diese kleinen Glücksfälle, die es ja da einfach gibt, wahrzunehmen und die zu zelebrieren, das finde ich, das können die Filipinos ganz gut. Ja.
Das berührt mich sehr, das spricht mir total aus der Seele.
Ja.
Okay, jetzt einmal durchatmen und einen harten Schwenk zu dem Anlass vielleicht dieser Folge. Es ist ja Buchmesse im Oktober und die Philippinen sind Ehrengast.
Ja.
Und du hattest mir im Vorgespräch erzählt vom philippinischen Nationalheld und dem Autor vom philippinischen Literaturhauptwerk.
Ja.
Genau.
Ja.
Kannst du einmal erzählen, wer ist das und was hat er geschrieben?
Ja, also es geht um José Rizal, der ein Buch geschrieben hat, das geschafft hat, die Philippinen
die
inspiriert dazu, sich aufzubegehren gegen die spanischen Kolonialherren. Und das Buch heißt Noli Me Tangere, also rühr mich nicht an. Und ja, er hat es geschrieben, um den Menschen die Augen zu öffnen, dass sie ja sich halt eben aufbegehren sollen. Und letztendlich, jetzt fällt mir gar nicht mehr so viel ein. Also mir fällt gerade noch ein, dass der in Heidelberg lustigerweise studiert hat. In Heidelberg eine Statue von José Rizal steht, um ihm zu gedenken. Und er, er kam ja selbst, also hat er selbst auch spanische Wurzeln und stammt ja aus einer besseren Schicht auch, aber hat dennoch halt dieses Buch geschrieben für alle anderen, die halt eben auch Zugang hatten überhaupt zu Büchern der Zeit und zu Bildung. Ja, und er war Augenarzt letztendlich. Ich glaube, um das Studium der Augenmedizin weiterzuführen, ist er, glaube ich, nach Heidelberg gekommen. Und als er dann aber zurückgegangen ist, ist er dann von den Spaniern dann ins Gefängnis gesteckt worden und auch umgebracht worden. Aber ihm, ja, also José Rizal ist für die meisten Filipinos halt, also der Nationalheld schlechthin. Und ja, es gibt auch ganz viele José Rizal-Vereinigungen, so José Rizal-Ritterorden und so. Also es ist schon ganz schön viel ihm auch gewidmet. Und auch in Manila ist auch die Todeszelle von ihm ist ein Museum geworden. Und also man ist schon ein großer, also schon einfach den Filipinos sehr präsent. Ist auch auf diversen Banknoten, glaube ich, auch abgebildet, ja.
Wow.
Ja.
Ich finde es so spannend. Ich habe mir ein bisschen die Website angeschaut von der Buchmesse und da gibt es auch so einen YouTube-Clip, wo die Philippinen sich eben als Literaturland vorstellen. Und Noli Me Tangere ist ja quasi historisch. Also ne, da gibt's, der beschreibt ja wirklich die faktischen Umstände, dann aber eben als ist das ein Roman dann, ne?
Ja, ich meine, ja.
Genau. So, und gleichzeitig, das hast du ja eben auch schon erwähnt, mit den Spukgeschichten zum Beispiel, ne? Dass Geister, Mythen, Legenden, Märchen so eine große Rolle spielen. Und das Motto, ich finde es auf Englisch ein bisschen drollig, Imagination peoples the air, also auf Deutsch Fantasie beseelt die Luft. Mhm. Also das wollte ich dich fragen. Klar, Noli Me Tangere ist, glaube ich, sehr faktisch.
Ja.
Aber was für eine Rolle genau Märchen spielen, Mythen spielen, Legenden spielen, ist das so ein Ding?
Ja, also total. Mir fällt auch gerade auf, dass die philippinischen Bücher, die wir hier haben, also hier im Wohnzimmer haben, das sind ausschließlich Märchen. Also wir haben ganz viele Märchenbücher. Und jetzt erinnere ich mich auch, dass meine Mutter, die Fiesta Filipina hier im Ort aufgebaut hat oder initiiert hat, dass es dort immer auch Märchenstunden gab für die Kinder. Also so Märchen sind total, ja, oder Geschichten, sich Geschichten erzählen, das spielt schon eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass diese Natur, die da ja so unglaublich schön und facettenreich ist, dass die vielleicht auch sehr dazu inspiriert, weil man ganz viel, ja, sich Geschichten, ja, in diese ganzen Naturphänomene hinein interpretieren kann. Aber mir fällt gerade ein, also Island, also mein Mann sagt immer, die Philippinen sind das nette Island. Der zieht da immer so Parallelen zu. Und dann denke ich mir, ja gut, die Isländer, die haben es ja auch mit ihren Elfen und Gnomen und was.
Total. Ne?
Also das passt vielleicht zu den Ländern, die so den Vulkanen so sehr ausgeliefert sind oder halt eben diesen Naturphänomenen so ausgeliefert sind, dass man da vielleicht noch mehr inspiriert wird, Geschichten sich zu auszudenken, weil das ist halt so sehr fantasieanregend ist, könnte ich mir vorstellen.
Und die,
ja,
vielleicht auch die Inseln sind.
Ja, und die Inseln sind.
Das denke ich jetzt auch. Gerade so dieses, wenn du so eine isolierte Landmasse hast, ne, irgendwie diese Kleinheit. Ich glaube, da ist, weil ich weiß, dass es ja auch so Geschichten erzählt, Festivals wirklich gibt. Ist es auf den Shetland-Inseln oder auf irgendeiner schottischen Inselgruppe? Also ich habe irgendwie das Gefühl, kleine Inseln, krasse Natur, gleich Märchen, super Märchennährboden.
Ja.
Vielleicht ist da was dran.
Ich glaube, es könnte gut sein, ja.
Ich bin auf jeden Fall total gespannt auf die Buchmesse und ich glaube, das ist auch total schön, dass weil da haben wir auch drüber gesprochen, Menschen vielleicht ihr Bild über die Philippinen erweitern, weil sehr viele haben natürlich das Tauchparadies im Kopf, aber sehr viele haben eben auch, keine Ahnung, denken dann nur an Prostitution oder nur Armut.
Ja, und dadurch, dass, also im Gegensatz zu den ganzen vielen Thai-Restaurants, es halt auch kaum philippinische Restaurants gibt, was ich auch nachvollziehen kann, weil ich bin die Küche. Also es gibt schon tolle Sachen, aber sie ist dann doch nicht, glaube ich, für so europäische Gaumen so interessant wie eine thailändische Küche. Ja, dass man einfach mehr von den Philippinen weiß auch. Oder zum Beispiel, das fand ich immer sehr interessant, dass die Philippinen so, also was so Gleichberechtigung anbelangt, einfach gefühlt irgendwie schon viel früher dran waren, auch als wir in Deutschland teilweise. Also als wir unsere erste Kanzlerin hatten, hatten die, ich glaube, schon 3 Präsidentinnen oder auch die ganzen Konsulate, Botschaften, die hatten ganz häufig und früher auch schon Botschafterinnen und so, und auch in den ganzen Führungspositionen, da sind also sehr viele Frauen vertreten. Und das finde ich, also natürlich gibt es da auch die verschiedenen Geschlechterstereotypen, aber so, dass es ist irgendwie nicht ganz so hierarchisch, fand ich. Also geschlechterhierarchisch, das hat, so empfinde ich es. Also natürlich die Differenzen zwischen den Geschlechtern, die werden schon irgendwie betont, sag ich mal, aber es hat nicht so eine Hierarchie, wie es bei uns empfindet.
Ja. Und du hattest auch mir eben noch was geschickt hier mit dem Gender Pay Gap.
War ja, das, ne? Genau. Ja. Das in Asien ist es das Land, was es am, also naja, am besten hinkriegt. Ich sage jetzt mal salopp formuliert, ja. Also das einzige asiatische Land, was sozusagen im grünen Bereich ist. Ne? Das ist, ja, das wissen auch viele nicht. Aber das habe ich auch früher nie so wahrgenommen, jetzt so ein bisschen als, naja, noch relativ junge Mama, jetzt fand ich das auch interessant, dass so viele Freundinnen mir sagen, ja, bei euch ist das ja so selbstverständlich gleichberechtigt. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so unterschreiben würde, ja. Aber wo ich sagte so, nee, also irgendwie finde ich es so ganz normal eigentlich, ne? Und ja, und auf den Philippinen ist das auch irgendwie so, dass die, also zumindest im Bereich der Kindererziehung, dass das irgendwie alle machen und alle Aufgaben, die mit so einer Kindererziehung einhergehen, das ist ganz klar, das ist nicht jetzt irgendwie nur der Frau oder hauptsächlich der Frau zugeordnet, sondern es machen irgendwie alle gemeinsam und natürlich auch die Männer so, oder das, also früher, so in den 90ern, weiß ich noch, dass ja, da war ich halt, ich sag mal, in dem Alter, wo ich so Dinge irgendwie wahrnehmen konnte, dass ich das schon auch interessant fand, dass auf diesen philippinischen Festen ganz viele Väter einfach ihre Kinder immer um sich hatten. Und die Frauen waren auf der Bühne und haben getanzt und performt. Und das war irgendwie ganz normal. Und es fand auch niemand komisch. Und lustigerweise haben dann die deutschen Freundinnen meiner Mutter gesagt, ah ja, das läuft ja hier ein bisschen anders. Und die haben das dann so gesehen. Und dann dachte ich, ah ja, okay. Es scheint da irgendwie so einen Unterschied zu geben.
Hm.
Das fand ich eigentlich sehr spannend. Ja.
Super spannend. Ja. Das ist so ein ganz anderer Blick, eine ganz andere Perspektive, die, mein Gott, also ich wusste da gar nichts drüber, aber ich hätte es jetzt auch nicht zwingend so erwartet.
Nee.
Das ist ganz viel Unerwartetes.
Ja.
Ne? Und auch gerade, dass es Asien, ne, so eine Alleinstellung hat auf dem größten Kontinent.
Ja.
Ne? Das ist echt Wahnsinn.
Ja. Ja, und so, also ich finde, die Frauen sind da doch so sehr businessorientiert. Ich habe dann mal überlegt, meine ganzen philippinischen Cousinen, die sind alle Mamas, also gehen natürlich alle auch arbeiten, das ist so ganz normal, aber sie haben zusätzlich alle immer noch so Side-Businesses. Also die sind dann irgendwie angestellt, die eine ist irgendwie angestellt bei der koreanischen Botschaft und führt nebenher noch eine Tanzschule, so Sachen, ne? Also das ist so typisch, also dass man auf jeden Fall ja irgendwie schon auch businessorientiert ist. Also man hat ganz viele Rollen, das ist irgendwie auch normal. Man ist nicht irgendwie nur Mama oder so. Das ist irgendwie Ja, und das, da dachte ich irgendwie, ja, okay, das liegt vielleicht bei uns in der Familie so, oder, aber es ist nicht so. Also eigentlich dachte ich, das kann nicht sein. Eigentlich alle Filipinas, die ich so kenne, die machen das. Die haben immer so verschiedene Rollen neben dem Mama sein, ja.
Das klingt so, mein Gott, als Land, das Vielfalt, so eine Identitätsvielfalt so feiert und auch, ja, weiß ich, eine ethnische Vielfalt und so, dass die Menschen ihre eigene Vielfalt auch so feiern und ausleben.
Ja,
ne?
Ja.
Du bist nicht eine Schublade, du bist so viele Schubladen, ne? Und oder überhaupt gar keine Schublade, sondern einfach, du bist so viel und du lebst es aus.
Ja. Ja, vielleicht ist, also ich habe gerade beim Zuhören gedacht, vielleicht ist es auch das, was ich so faszinierend schon als junger Mensch fand, dass ich irgendwie, ich habe mich da immer sehr frei gefühlt, also so, als wäre alles irgendwie möglich. Oder fällt mir ein, meine Oma hat immer gesagt, everything is possible under the sun. Das fand ich auch immer so schön, ja.
Und das ist auch so wahr. Ja. Und das ist auch dieses Lebensbejahende, was du sagtest, ne, keine Pläne machen, genau nicht im Sinne von, es geht ja eh alles in den Bach runter,
ja,
sondern nein, es ist ja alles möglich.
Ja. Ja.
Das ist ja eine ganz andere Intention, Mentalität, die dahinter steckt.
Ja.
Ne, die, ja klar, kann der Taifun kommen, aber es kann auch eine ganz große Freude, ein ganz großes Glück kommen oder irgendwas ganz anderes,
ja,
ne? Oder einfach was sehr Lustiges.
Ja.
Who knows,
ja.
Ne?
Ja, mir fällt da auch ein, dass mein Vater zum Beispiel oft gesagt hat, ne, die Philippinen sind eigentlich ein Paradies oder sind das Paradies, weil man kann ja auch immer ernten. Also dadurch, dass es ja nicht wie bei uns diese extremen Jahreszeiten gibt, wo einfach Ernte immer nur zu bestimmten Zeitpunkt möglich ist, wo man da auch ganz viel einmachen musste und so, kannst du auf den Philippinen eigentlich immer, ist immer irgendwas reifen, du kannst was ernten. Also die sind, also ich, die, also die Philippinen sind schon sehr, ja, so haben diese schlimmen Katastrophen und gleichzeitig haben sie aber auch einen so einen großen Reichtum an, ja, an eben Möglichkeiten, auch im Sinne der Flora einfach, ne, und der Fauna, also die Fauna ist auch ganz divers, ja, aber,
ja,
ja. Was total typisch ist, ist, also was man auch überall sieht auf den Philippinen, sind diese Kokosnusspalmen an jeder Ecke. Und die Kokosnusspalme ist für die Filipinos auch so the tree of life. Und aus der Kokosnusspalme wird auch alles Mögliche gemacht. Also man kann zum Beispiel die Rinde nehmen, um ein Shampoo herzustellen. Also man lässt dann die Rinde trocknen und dann wird sie einfach mit Wasser so angerührt und dann gibt es so eine Emulsion und die nutzen man zum Beispiel zum Haare waschen und dann kann man natürlich diese tolle Kokosnuss einfach trinken und ich finde, es ist ja das beste Tetrapack ever.
Ja.
Also ökologisch auch total klasse.
Ja.
Und super, super lecker und dann wird diese Kokosnuss, wenn man sie dann, also meistens wird mit der Machete eigentlich so ein Stückchen abgemacht und dann steckt man so den Strohhalm rein und dann läuft man so umher mit diesem, ja, mit dieser Kokosnuss und trinkt da so Tetrapack-mäßig drauf. Und dann wird die Kokosnuss eigentlich mit der Machete nochmal in zwei geteilt. Und dann kann man dieses, nennt sich dann Buko, dieses ja fast geleeartige, frische Kokosnussfleisch so auskratzen. Und es schmeckt echt so ein bisschen wirklich so wie diese, ja, wie so diese Jelly-Sachen in diesen Bubble-Tees.
Ja.
Das hat so eine, fast so eine Konsistenz, aber finde ich, schmeckt tausendmal besser. Ist auch viel gesünder. Und dann schmeißt man es immer noch nicht weg. Man nimmt dann diese zwei Kokosnusshälften und dreht sie um und dann kann man es wunderbar zum Wienern des Parketts nutzen. Das Parkett ist natürlich auch aus Kokosnuss, ja klar. Und das hat mir auch immer großen Spaß gemacht. Ich fand, das war immer so ein bisschen wie so Pippi Langstrumpf. Man stellt sich auf diese zwei Kokosnusshälften und ist dann damit dann so durchs Wohnzimmer geschlittert. Das fand ich auch immer irgendwie ganz cool. Und man macht natürlich Möbel draus und ich glaube auch, ja, und die Kokosnuss, oh, wie heißt das denn, diese, das sind ja nicht Blätter, diese Wedel, Halmwedel,
ja,
ist das so? Ja, ich glaube schon. Die werden auch oft verbrannt, also die nutzt man dann, um irgendwie was zu grillen oder so. Also es wird wirklich echt alles daraus genutzt, ja.
Das ist so ein geiles Bild. Und ich glaube, wenn man sich fragt, wie man seine Kinder dazu kriegen soll, irgendwie im Haushalt zu helfen und den Boden zu wienern, ne?
So eine Kokosnuss.
Die Kokosnuss, fantastisch.
Ja.
Geil.
Ja, also mich hat es immer gefreut, wenn ich das machen durfte. Ja.
Das glaube ich.
Ja.
Oh, schön.
Ja.
Wir waren genau eben kurz beim Thema Philippinen, Frankfurt. Wo kann man die Philippinen in Frankfurt entdecken? Du sagst, Essen ist schwierig. Ich habe Adobo Catering entdeckt. Das werde ich auch verlinken. Genau. Und also veganes Adobo habe ich heute Abend bei dir essen dürfen. Das fand ich schon mal ganz köstlich. Aber du hattest einen super Tipp noch mitgegeben, wo man sonst gucken kann, wo man in Frankfurt oder in Hessen oder auch woanders in Deutschland tatsächlich was entdecken kann. Wo würdest du die Leute hinschicken? Online.
Online, genau. Da würde ich auf die Homepage der Botschaft schicken. Ich weiß gerade, die Homepage kann ich auswendig.
Oh Gott, das soll ich auch nicht mehr. Ich verlinke die.
Genau. Also ich finde ich auch super, dass die Botschaft sich die Mühe gemacht hat und eine richtig lange Liste zusammengestellt hat der verschiedenen Orte, wo sich Filipinos, Filipinas treffen können und ja, wo man einfach stöbern kann. Genau.
Toll. Das andere war noch, genau, was du auch gesagt hast, ist hier die Kirche. Ne?
Ah ja, genau. Natürlich. Ja, und in Frankfurt ist die St. Ignatius-Kirche, die hinter der alten Oper ist. Die hat einmal in der Woche einen philippinischen Gottesdienst und trifft sich danach auch nochmal im Gemeindehaus. Und da wird natürlich auch philippinisch gekocht und gegessen und getanzt und ja, die machen richtig viel in der Gemeinde dort, ja.
Ich fand das so süß. Ich habe ja die Website mal angeguckt und ich habe gesehen, aus dem Dezember waren so wahnsinnig viele Events, weil alles halt weihnachtlich und vorweihnachtlich und so. Und ich dachte, oh, wenn diese Folge rauskommt, klar, dann ist noch nicht Weihnachten, aber es ist auch nicht mehr in so weiter Ferne.
Ja,
ne? Also.
Ja, also für die Philippinen beginnt Weihnachten im September und geht bis März.
Ja, dann. Dann kommt diese Folge nicht nur zum Buchmesse, sondern zum philippinischen Weihnachtsstart raus.
Genau.
Liebe Coco, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich habe, glaube ich, bei kaum einem anderen Land so viel Neues gelernt und bin so bezaubert wirklich von der Mentalität, von all dem, was so typisch ist und werde da für mich persönlich ganz viel mitnehmen.
Ja, sehr schön. Ja, ich danke auch. Es hat riesen Spaß gemacht, Marie. Danke.
Das freut mich. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Coco genauso viel Freude gemacht wie mir. Ich bin jedenfalls immer noch total fasziniert und bezaubert von der philippinischen Lebensart. Wie immer findet ihr alle Links und eine schriftliche Zusammenfassung auf Deutsch, auf Englisch und dieses Mal auch auf Filipino auf www.globalvillage069.de für alle, die dem Gespräch auf Deutsch vielleicht nicht so gut folgen können. Ja, und wenn ihr Feedback oder Anregungen für mich habt, dann schreibt mir an kontakt@globalvillage069.de oder bei Instagram, da bin ich unter @globalvillage069 unterwegs. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie euren Familien, FreundInnen und KollegInnen weiter, abonniert den Podcast und lasst mir auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft nämlich sehr dabei, dass auch andere Global Village 069 kennenlernen und mit uns auf Weltreise durch Frankfurt kommen. Das war's für heute. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.